Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wir reisen jetzt in ein Land, das wir meines Wissens nach noch nie im Sonntagsspaziergang bereist haben. Und zwar geht es in die Republik Moldau, auch Moldawien genannt. Gut 2,6 Millionen Einwohner hat der Staat im Südosten Europas und er grenzt an Rumänien und die Ukraine. Und letzteres Stichwort ist vermutlich auch der Grund, warum Sie vielleicht auch schon mal davon gehört haben. Über das kleine Land wurde oft im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gesprochen. Mein Kollege Martin Gerner hat es vor kurzem bereist und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, Herr Gerner.
Guten Morgen.
Ich habe es erwähnt, Moldau kennen die meisten erst seit dem Krieg in der Ukraine. Was hat das Land genau damit zu tun?
Mit Flüchtlingen in erster Linie, wie wir uns denken können. Seit Februar 2022 sind vor allen Dingen in den ersten Wochen und Monaten über 1 Million Ukrainer entlang dieser mehreren hundert Kilometer gemeinsamer Grenze nach Moldau gekommen. Bis heute, 2,5 Jahre später, sind etwa 150.000 geblieben. Die anderen sind nach Rumänien, aber bis nach Deutschland durchgereist zum Teil. Die 150.000, die geblieben sind, das macht gemessen an der Bevölkerung von Moldau über 5% aus. Zum Vergleich, in Deutschland sind wir bei 1,5 bis 2%, und das in Moldau bei einem Sozialstaat, der sich nicht mit großem S so nennen kann wie Deutschland. Was bedeutet es noch? Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit Stanislav Sekriero zu sprechen. Das ist der Sicherheitsberater der Präsidentin Maya Sandu, ich bin Teil einer Gruppe gewesen, die mit der Bundeszentrale für politische Bildung gereist ist. Man kann das Land aber auch anders alleine individual bereisen, wie wir noch hören werden. Aber der Sicherheitsberater sagt Folgendes zur ukrainischen Bedrohung.
My day starts by checking in the morning the phones, updates from the Ukraine.
Mein Tag fängt so an, dass ich Meldungen auf meinem Handy checke, meist über neue Drohnenangriffe auf die Ukraine, also direkt in Nachbarschaft zur Republik Moldau. Wenn Drohnen von ihrem Weg abkommen, können sie ein Ziel in Moldau treffen, statt in der Ukraine.
Instead of hitting the target in Ukraine, can hit the target in Moldau.
Dass solche Drohnen in der Moldau landen, passiert offenbar sehr selten. Dennoch, Odessa und Chisinau verbindet Busse und Bahnlinien, also damit auch Menschen. Man darf nicht vergessen, es gibt einen nicht unbedeutenden ukrainischen Bevölkerungsminderheit in Moldau. Also viele Menschen fühlen sich von diesem Konflikt noch mehr betroffen als wir hier. Und bis Anfang Februar 2022 waren 100% russische Gas- und Energieimporte Teil der moldauischen Wirklichkeit. Diese Abhängigkeit versucht man jetzt zu reduzieren und versucht vor allen Dingen Hände dringend Netze und auch Leitungen der Versorgung alternativ in Rumänien in dem EU-Netzwerk sicherzustellen, denn auch die Preise steigen erheblich für die Bevölkerung dort. Und wenn man das vergleicht mit einem Einkommen, das zwischen 1/4 bis die Hälfte bei unserem liegt, dann merkt man, dass die Bevölkerung sehr zu kämpfen hat, auch mit diesem Krieg in der Ukraine.
Und es gibt auch einen Konflikt innerhalb des Landes, von dem man meines Wissens nach eher selten in den Nachrichten hört, und zwar in Transnistrien. Was hat es damit genau auf sich?
Ja, Transnistrien ist faktisch eine pro-russische Enklave innerhalb Moldaus. Am östlichen Rand hat etwa 375.000 Einwohner ohne gemeinsame Grenze mit Russland. Dieser 20 bis 35 Kilometer breite Streifen, über 100 Kilometer lang, ergibt ein faktisch eigenständiges Gebilde mit eigener Regierung, Währung, Verwaltung und Militär. Und dieser bewaffnete Konflikt hat sich 1992 über einige Monate abgespielt. Da gab es auch über 500 Tote. Dann hat die OSZE vermittelt, damit die Waffen schweigen. Damals haben sich zwei Teile aus der ehemaligen Sowjetunion abgetrennt. Moldau als Staat, aber dann auch noch innerhalb die Sezession. Worum wurde da gestritten? Also einmal um den Einfluss, die Dominanz Moskau, politisch, historisch, 200 Jahre. Ja. Und das andere aber auch die Sprache. Also moldauisch-rumänisch wird in Transnistrien kyrillisch geschrieben. Und das ist eine sehr wichtige identitäre Sache. Diese Gespräche oder dieser Zustand ist eingefroren. Es wird nicht mehr gekämpft, Aber es stehen immer noch russische Truppen bis zu 1500 in Transnistrien. Das macht es auch schwer mit dem EU-Beitritt. Selbst Russland hat aber trotz allem Transnistrien bisher nicht anerkannt. Also kein Land hat Transnistrien völkerrechtlich anerkannt. Es ist aber im Moskauer Machtbereich, wenn man so will. Trotzdem, das ist vielleicht überraschend, kann man als Tourist da auch hinreisen. Es gibt kleinen Tourismus, viel Einzeltourismus und überwiegend Deutsche.
Heute gibt es ja zwei Abstimmungen im Land, einmal ein EU-Referendum und einmal Präsidentschaftswahlen. Inwiefern sind das Schicksalswahlen heute für Moldau?
Es geht darum, für uns, für alle zu sehen, in Europa tendiert das Land eher in das EU-Lager oder doch noch in seine alten Beziehungen, Moskau, russische Vergangenheit. Im Mittelpunkt heute steht unter anderem die Zukunft von Maya Sandu. Die ist seit 4 Jahren Präsidentin, will ein zweites Mandat, führt auch in den Umfragen, aber interessant, also von den 10 Gegenkandidaten werden bis zu 8 plus oder weniger dem russischen Lager zugerechnet. Da kommt es wahrscheinlich zur Stichwahl. Wichtiger noch werden die Parlamentswahlen nächstes Jahr sein. Da ist nicht so klar, ob dieses proeuropäische Lager noch gewinnen wird. Und weil das so ist, gibt es heute eine zweite Abstimmung noch. Maya Sandu versucht schon an der Urne diesen proeuropäischen Kurs unumkehrbar zu machen, indem sie Moldawien als Teil der Verfassung verankern will. Da geht es auch um ihre politische Zukunft, ob das klappt oder nicht, wird man spätestens morgen dann in den Ergebnissen sehen. Im Wahlkampf jetzt ging es vor allen Dingen aber um pro-europäisches gegen pro-russisches Lager und da sind ganz wichtig die moldauischen Medienoligarchen, die profitieren davon, dass Russland in kein anderes Land in Europa so viel Geld gesteckt hat in einen hybriden Medienkrieg, Stichwort Fake News. Und was das meint, hat mir die außenpolitische Beraterin von Präsident Sandu, Olga Roschka, gesagt.
Well, disinformation is one of the biggest tools that Russia is using to divert Moldova from its EU path. Just yesterday,
Russland nutzt Desinformation, um die Republik Moldau zu destabilisieren. Dieser Tage gab es ein gefälschtes Schreiben der EU-Kommission in den sozialen Medien, in dem Brüssel die moldauischen Bauern sterben lässt, trotz der Schäden durch Hochwasser und Klima in der moldauischen Landwirtschaft. Solche Fake News sollen die EU als Feind Moskaus darstellen.
Moldova is not welcome in the EU. And that is of course not true.
Also wer fällt darauf rein, in Anführungsstrichen, beziehungsweise fühlt sich davon angezogen? Das sind vor allem ältere Moldauer, vor allem russisch-sowjetisch sozialisierte, die in Moldau auch ganz normal, in Anführungsstrichen, russisches Staatsfernsehen empfangen, die soziale Medien konsumieren. Und zu nennen von diesen Medienmogulen, damit man mal einen Namen hat, ist etwa Ilan Shor, moldauischer israelischer Moldauer, der abgestraft ist und sozusagen verfolgt wird, der aber im Moskauer Exil sitzt und dort seine Mittelsmänner auch hat und man kann fast sagen Geldkoffer oder Mittelsmänner mit Geld auch über die Grenzen schickt. Er soll unter anderem 130.000 Moldauer bestochen haben mit über 15 Millionen Euro. Er steht auch auf EU-Listen als persona non grata. Also das ist die Wirklichkeit.
Jetzt haben Sie ja eben auch schon den Transnistrien-Konflikt erklärt, also über diese russische Enklave Transnistrien gesprochen. Wie soll das denn aussehen, eine EU-Mitgliedschaft, wenn russische Truppen in Transnistrien stehen?
Ja, faktisch würde sich das ausschließen für unsere Verhältnisse, weil ja Moskaus Truppen eine Bedrohung der europäischen Sicherheit sind nach aktuellem Stand. Dennoch gibt es ein mögliches Szenario für einen Beitritt. Das meint jedenfalls Josef Salanz, mit dem ich mich unterhalten konnte in Chisinau. Er ist Lektor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Moldau und zuständig für deutsche Sprache und Landeskunde.
Es wird wahrscheinlich so ein ähnliches Szenario wie mit Zypern geben, dass wie auf Zypern der türkisch besetzte Teil des Landes nicht in der EU ist und vermutlich dann das russisch dominierte Transnistrien dann eben nicht in die EU aufgenommen werden kann. Obwohl auch jetzt Transnistrien wirtschaftlich stark von der EU profitiert und alle wirtschaftlichen Erleichterungen der Republik Moldau mit in Anspruch nimmt.
Ja, und 80% in die EU exportiert.
Genau, also das ist ein Widerspruch, den man nur sehr schwer erklären kann, weil Exporte in die Ukraine aus Transnistrien sind derzeit nicht möglich. Die Ukraine hat die Grenzen geschlossen zu Transnistrien und deshalb ist der Export in die EU noch angestiegen. Es ist wirklich ein Szenario, das kann man noch nicht ganz durchspielen, wie das werden wird.
Also ob auch die Bevölkerung Moldaus diese zypriotische Lösung, die faktisch die Spaltung des Landes bedeuten würde, für einen EU-Beitritt befürwortet, weiß ich nicht. Viele Moldauer gehen ja in Transnistrien ein und aus heutzutage, entweder um einzukaufen, Waren des täglichen Gebrauches billiger zu erwerben. Es gibt Familienbande und es gibt natürlich die verbindende gemeinsame Sprache, kyrillisch hin oder her. Also das ist offen.
Jetzt haben wir ja schon was über den Transnistrien-Konflikt gehört und auch darüber, dass ja auch geografisch eine sehr große Nähe zu der Ukraine besteht, eben auch zum Krieg. Sie sind aber ja trotzdem auch rumgereist und waren quasi nicht nur beruflich da. Ich frage mich, wie ratsam ist es denn aktuell, dahin zu reisen, nach Moldau zu reisen?
Also ich finde sehr ratsam, wenn ich das so sagen kann. Es ist man kann einen Teil unberührtes Europa fast erleben, das noch nicht von McDonald's, obwohl es das auch dort gibt, und Prada und Marken und so eingenommen ist. Der Spiegel hat 2012 ein Ranking veröffentlicht, der 5 am wenigsten bereisten Länder in der Welt. Und da war Moldau aufgeführt, habe ich nachgelesen, mit Bangladesch und Sierra Leone. Das ist aber von gestern. Wir sind 12 Jahre später und die Touristenanzahlen haben sich etwa verzehnfacht. Wir sind vermutlich über 100.000 mittlerweile. Man kann da sicher hinfliegen, wie wir es getan haben. Man kann auch mit dem Zug über Wien oder Bukarest reisen. Es gibt eine Infrastruktur in Chisinau, das so groß ist wie Köln etwa, wo wir jetzt sitzen, 1 Million. Man kann da mit EC-Karte gut weiterkommen. Es gibt sehr offene, neugierige Menschen zu besuchen. Chisinau hat auf der anderen Seite, da ist man schon bei den Realitäten, keine U-Bahn. Es fehlt im Land mitunter an Busverbindungen. Es gibt aber die schönen Maschrutkas, die kleinen Busse, in denen man die Menschen kennenlernen kann. Und Josef Salanz, der DAAD-Lektor, den wir eben gehört haben, der ist schon über 6 Jahre in dem Land und offenbar, weil es ihm gefällt.
Die Leute sind hier sehr zugänglich, sie sind sehr gesprächig, sie sind nicht verschlossen. Alle sagen sie mir, wenn sie hören, dass ich Deutscher bin, dass die Deutschen ja sehr kalt sind und nicht viel reden wollen. Also man ist hier tatsächlich viel, viel offener als in Deutschland und kann sehr schnell ins Gespräch mit den Menschen kommen, besonders wenn man Rumänisch oder Russisch spricht.
Also ich erinnere mich von dieser Woche, die ich dort verbracht habe, dass ich keinen Menschen begegnet bin, der irgendwie genervt war. Im Gegenteil, man hat Menschen erlebt, die spontan Zeit hatten, einen begleitet haben beim Spaziergang, einem Dinge erklärt haben, sich für einen Kaffee mit einem hingesetzt haben. Erlebt man hier nicht so häufig.
Das klingt ja erstmal sehr nett. Was macht das Land denn noch spannend für Reisende?
Ich denke, die Tatsache, dass es an der Nahtstelle zwischen Okzident und Orient liegt, also zwischen Ost und West, es ist ein junges Land, nicht nur von der Bevölkerung. Dieser Staat ist gerade mal 34 Jahre alt. Er ist, wir haben das schon angedeutet, hin und her gerissen oder auch eben historisch reich an russischer, rumänischer, lateinischer, slawischer Vergangenheit, ottomanischer. Also Moldau war fast 3 Jahrhunderte lang ein Vasallenstaat zum Osmanischen Reich, also tributpflichtig. Es gibt diese 2 Jahrhunderte sowjetischer Vergangenheit und damit letztendlich, und das macht es spannend, an der Kreuzung der Kulturen und wichtig für alle touristischen Reisenden Realitäten, das schlägt sich auch in Speisen und Essen nieder. Wir hören jetzt Sergiu Musteata, der eigentlich Professor für Archäologie ist, aber uns auf dieser Reise dankenswerterweise mit einer Landeskunde begleitet hat.
We have a mixed kitchen and a lot of influence from
between
Middle East and European and let's say Balkan area.
Die moldauische Küche ist eine Mischung aus europäischer, Balkan- und vorderorientalischer Küche. Rumänien, Bulgarien, der Balkan, die sind nah. Dazu kommen historisch die ottomanischen Einflüsse. Also zum Beispiel bei Sermali. Auf Türkisch sagt man Dolma dazu, also mit Reis gefüllte Weinblätter. Unsere Sermali-Weinblätter werden warm serviert, mit Reis und Fleischfüllung. Das zeigt vielleicht ganz gut, dass und wie Moldau auch regional vernetzt ist mit anderen Teilen in der Welt.
This mixed culture, which is demonstrated a connection between our region and other part of the world.
Ja, vielleicht bewegt sich schon der Gaumen beim einen oder anderen dabei. Mich beeindruckt hat besonders noch ein Teil der Weinindustrie, die wir sehen konnten. Und da denke ich vor allen Dingen an das staatliche Weingut Milești Mici, nördlich von Chișinău. Dort gibt es den größten Weinkeller weltweit, also der auch im Buch der Rekorde steht, mit über 1,5 Millionen Flaschen Wein aus den letzten 50 Jahren, die alle gelagert sind unterirdisch in weißen Kalkstein. Steinstollen. Man spricht auch von Chișinău übrigens als der weißen Stadt aus dem Grund. Dieser Stollen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg stillgelegt und das sind also Dutzende von Kilometern, die man bewandern kann, in denen man mit Autos, touristischen Autos fahren kann. Eine Unterwelt mit Restaurants, Verkaufsläden, also die etwas Hollywood-artiges fast hat. Interessant ist, dass über 60% dieses Weines aus Moldau, also Moldau gehört zu den Top 10 Anbaugebieten, sagen manche Online-Artikel, dass der Wein überwiegend nach China geht, weil die EU-Konkurrenz doch schwierig ist einzudringen für Moldau in den Markt. Aber was auch populär ist bei uns als Ware, sind moldauische Äpfel, Nüsse, das sind Exportschlager. Gesunde Produkte also, zugleich hat sich EU kommt also langsam an Moldau ran, Kaufland, Ketten und Südzucker auch in Moldau breit gemacht mittlerweile.
Jetzt haben Sie schon so ein bisschen Eindruck auch über den Export des Landes Moldau gegeben. Oftmals liest man aber auch, dass Moldau das Armenhaus Europas sei. Wie ist denn die wirtschaftliche Situation im Land?
Die ist tatsächlich prekär. Ich habe gelernt, dass viele Moldauer Familien in Chișinău, Kleinfamilien mit einem Kind, zwei doch mit zwei, in einem Zimmer leben. Das ist ein erheblicher Unterschied. Über 30% sind statistisch arm, in den ländlichen Regionen bis zu 45 manchmal. Sie leben zum Teil ohne staatliche Sozialhilfen. Ich denke dabei an die Sinti- und Roma-Minderheit, die wir auch getroffen haben in Soroca etwa, im Norden an der ukrainischen Grenze. Es gibt diese Unsicherheit ökonomisch durch die Energiepreise. Ukraine-Krieg habe ich angedeutet. Also ein Liter Benzin kostet in Moldau über 1 Euro, wenn man jetzt nochmal dazu nimmt, ein Viertel bis Hälfte der Einkommensschwelle. Durchschnittsverdienst 600 Euro, durchschnittliche Rente 180 Euro bei einer Inflation, die zum Teil über 30% aktuell liegt. Deshalb auch und weil diese Wahlen sind, die Sie angesprochen haben, hat die EU vorletzte Woche ein 1,8 Milliarden Kreditpaket über 3 Jahre für Moldau geschnürt. Für Straßenbau viel ist in den Dörfern noch unasphaltiert, für neue Energieleitungen, aber auch für Schulen, für öffentlichen Nahverkehr, damit die Leute sich auch im Alltag sicherer fühlen, wie sie uns etwa in Edinetz im Norden gesagt haben. Denn wo weniger Armut ist, ist auch weniger Landflucht. In Chișinău, der Hauptstadt, wohnt fast mittlerweile jeder zweite Moldauer. Und wer dort keinen Job findet nach einiger Zeit, der überlegt sich dann, ob er ins Ausland geht.
Ja, wie auf dem Balkan, wo es ja auch nach dem Kollaps der UdSSR viel Migration nach Europa und auch Deutschland gab, frage ich mich, trifft das auch auf Moldau zu? Also reisen junge Leute aus, weil es vielleicht auch keine Jobs im Land gibt?
So ist das. Das hat angefangen Anfang der 90er, als Moldau unabhängig wurde. Und mit dieser Goldgräberstimmung, die damals viele in Osteuropa, kennt man ja, hatten. Jetzt ist es in zweiter Generation, diese Migration. Es leben so viele Moldauer im Ausland, dass das, was sie wieder zurückschicken als an ihre Familie, weil sie getrennt leben oder als Saisonarbeiter, fast, habe ich gelesen, fast eine so große Zahl ist wie der Staatshaushalt selbst. Und Migration aus Not bringt aber auch und hat vor allen Dingen in der ersten Generation kulturelle Probleme und Grenzen gebracht. Warum? Weil in dieser Goldgräberstimmung Eltern, beide Elternteile manchmal ins Ausland gegangen sind und ihre Kinder zurückgelassen haben. Ja, ein soziales Phänomen, wo der Vater zum Beispiel in ex-russischen Republiken oder in Russland war, die Mutter in Westeuropa oder beide in Westeuropa. Mit welchen Folgen, welche Folgen das gezeichnet hat, das sagt Josef Sallans nochmal, der DAAD-Lektor.
Ja, es geht so weit, dass ein kleines Mädchen, ich glaube 10 Jahre alt, dann letztendlich ihren noch kleineren Bruder erziehen muss und sich die Eltern nicht um die Kinder kümmern und dass es dann auch zu sexuellen Übergriffen kommt von Verwandten oder anderen, die dann auf die Kinder aufpassen sollen. Das sind alles Traumata, die viele junge Erwachsene heute mit sich tragen.
Also das ist ein Aspekt, den ich noch gar nicht kannte und den ich dann nach der Reise jetzt nachlese aktuell in einem Buch, sehr zu empfehlen, einer der wenigen Romane einer Moldauerin, die ins Deutsche übersetzt worden sind, Liliana Korobka, Der erste Horizont meines Lebens. Sie schreibt dazu, das ist aus ihrem Buch, Zitat: Du Mutter, sagt eben ein zurückgelassenes Kind, du Mutter, bist Tag und Nacht bei den fremden Kindern, führst sie spazieren, spielst mit ihnen, gibst ihnen zu essen und erzählst ihnen beim Schlafengehen Geschichten. Und bei uns ist niemand. Wir essen, was wir zu fassen kriegen. Brot mit Zucker und mit geräucherter Wurst. Und niemand singt uns abends ein Lied.
Das klingt nicht besonders hoffnungsvoll, was Sie jetzt gerade vorgelesen haben. Wie sieht denn die junge Generation in Moldau ihre Zukunft?
Sie sieht sie in Europa überwiegend, diejenigen jedenfalls, die wenigen, mit denen wir sprechen konnten. Wir waren in Kauceni im Süden des Landes an einem Gymnasium, ein erwärmender Besuch mit jungen 10-11-Klässern, die alle ein prima Englisch sprachen und die ähnlich wie die Jugend in Georgien, ähnlich wie die Jugend in Kosovo sagt, mit dem Uni-Abschluss oder auch ohne, nur dem Schulabschluss, wollen wir eigentlich raus hier. Wir wollen dieser bleiernen Stimmung mit dieser pro-russischen Neigung entkommen. Also ich habe da auch einen Generationenkonflikt durchgespürt und habe auf der Rückfahrt einer Reise dann mit Viorica Turchan gesprochen. Sie war unsere Übersetzerin auf der Reise. Sie ist aber auch für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, für das Perspektivprogramm für Jugendbeschäftigung zuständig. Und ich habe sie gefragt, ob wir einem weiteren Exodus entgegensehen.
Das ist nicht übertrieben. In Chișinău, der Hauptstadt, und nicht nur in der Hauptstadt, wenn man durch die Gymnasien geht, oder Lyzeen, wie sie bei uns heißen, und die Absolventenklasse fragt, was sie nach dem Abschluss machen möchten, werden sie sagen, in Rumänien studieren oder in Deutschland studieren oder in Holland studieren. Sie kommen nicht mal auf die Idee, in Moldau zu studieren.
Das ist traurig für dich.
Ja, weil die klugsten Köpfe fahren weg, sie kommen selten zurück.
Was macht das mit dir?
Ich glaube, jetzt kann ich das nicht so gut nachvollziehen, weil meine Kinder noch klein sind. Aber wenn ich denke, dass sie weggehen werden, und das werden sie bestimmt tun, ja, das ist traurig. Da würde ich mitkommen.
Kann der EU-Beitritt, der hoffentlich irgendwann kommt, oder überhaupt der ganze Prozess jetzt mit dem Referendum, kann der das umdrehen?
Ja, wenn ich mir Rumänien anschaue, es fängt jetzt an, dass die Menschen zurückkommen von Diaspora nach Rumänien, die auch so wie die Moldauer nach Italien, Spanien, Portugal, Deutschland gefahren sind, Österreich auch ganz viel. Und dasselbe, glaube ich, wird mit Moldau passieren.
Ja, also für mich interessant, auch da im Grunde eine Umkehr des Narrativs aus der ersten Generation. Jetzt wollen die Eltern ihre Kinder nicht nur da behalten, sondern sie wollen selbst auch enger und mehr in ihrer Heimat bleiben, trotz aller ökonomischen Probleme.
Mein Kollege Martin Gerner war in Moldau unterwegs, in einem Land, wo heute Präsidentschaftswahlen und ein EU-Referendum stattfinden.